Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Stockholmer Medeltidsmuseet. Wir sind lange Zeit am nördlichen Ende von Gamla Stan. Dort, wo sich noch Überreste der alten Stadtmauer befinden, lag, das nun aber umzieht in das Gebäude, welches bisher das Nobelmuseum beherbergte, welches wiederum in ein neues Areal bei Slüssen einzieht, dort steht ein Mann. Beziehungsweise der Kopf eines Mannes. Streng und entschlossen schaut er nach links, die Mundwinkel leicht nach unten gezogen. Ein Mann, der entschlossen wirkt. Sein langes, blondes Haar wallt hinunter bis auf den Mantelkragen aus Pelz. Birger Magnusson soll das sein, besser bekannt als Birger Jarl. Das Gesicht Birger Jarls wurde vom Skulpteur Oskar Nilsson für eine Ausstellung im Jahr 2010 angefertigt. Mit kriminaltechnischen Methoden, Knochenanalysen und einem Gipsabdruck des Schädels konnte rekonstruiert werden, wie Birger Jarl, der im 13. Jahrhundert lebte, ausgesehen haben könnte. Der Konjunktiv ist hier freilich Programm. Der Schädel liegt in der Kirche von Varnhem begraben. Mit großer Wahrscheinlichkeit, aber eben nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, gehörte er tatsächlich Birger Jarl, jenem schwedischen Staatsmann, der als Gründer Stockholms in die Annalen eingehen sollte. Und darum soll es heute gehen, um die Gründung von Stockholm. Wir waren ja schon öfter in Stockholm, haben uns Stockholm angeschaut, von oben die Aussichtspunkte beispielsweise, sind durch die Straßen gestreift, sind über die Schären gewandert, wie auch immer. Jetzt gehen wir aber zurück in der Geschichte und schauen uns an, wie eigentlich Stockholm gegründet wurde. Und wir wandern da in eine Zeit zurück, wir haben ja schon mehrere Folgen über die schwedische Geschichte gemacht, wo es sehr unruhig ist, wo viele Menschen um die Macht ringen. Wir hatten in der letzten Episode ja auch wie kurzlebig die Zeit von vielen Königen ist, weil sie eben schnell umgebracht werden, getötet werden. Bei Birger Jarl ändert sich das kurzzeitig, aber wir werden dann auch sehen, unter seinen Söhnen und Enkeln, da geht es genauso weiter. Und deswegen wandern wir heute nicht nur nach Stockholm, das wird der Fokus sein, sondern auch noch nach Nyköpings Hus in Nyköping. Denn auch hier spielen sich wirklich, wirklich spannende und dramatische Geschichten in jener Zeit ab. Und damit begrüße ich dich, mein Name ist Jo von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, dieser Birger Jarl, der stammt aus dem Bjälbu-Geschlecht, das oft auch unter dem Namen Folkunger-Geschlecht firmiert. Dieses Herrschergeschlecht kann vom ewigen Streit des Sverker und des Eriksätten, also von diesen Geschlechtern der Sverker und der Erikianer, profitieren. Darüber ging es ja auch in der letzten Episode zur schwedischen Geschichte. Ja, und am Ende setzt sich eben Birger Jarl selbst die Krone auf, wobei das nicht ganz richtig ist, er wird selber nie wirklich König sein. Birger ist ein Jarl. Das ist das höchste Staatsamt im Reich nach dem König. Man kann auch sagen, der Jarl ist so die rechte Hand des Königs. Und je mehr sie die Könige um die Macht streiten und sie dabei auch gegenseitig schwächen, desto stärker können eben die Jarls im Hintergrund die Fäden an sich ziehen. Und als dann König Erik, unter dem Birger Jarl ist, als er dann 1250 stirbt, gelingt es Birger, seinen Sohn Waldemar zum neuen König wählen zu lassen. Formell ist daher Birger Jarl nie wirklich König, de facto aber regiert er bis zu seinem Tod 1266 mit seinem Sohn zusammen. Kurz vor Eriks Tod war es zu einem Aufstand von hohen Adligen gekommen, die den König stürzen wollen. Sie hatten sich mit Bauern aus Uppland zusammengetan, die sich dem König nicht unterwerfen und unabhängig bleiben wollten. Und an diesem Aufstand sieht man, dass die Macht des Königs sehr, sehr instabil war, da es eben mehrere lokale adlige Größen gab und die waren teilweise sehr, sehr mächtig. Und wenn die sich auch noch zusammentaten und dann vielleicht auch noch mit den Bauern verbunden hatten, dann konnte es für den König sehr eng werden. In diesem Fall gelang es König Erik, den Aufstand niederzuschlagen, die Führer des Aufruhrs wurden einen Kopf kürzer gemacht und die Bauern gezwungen, jährliche Steuern in Form von Fleisch, Butter und oder Getreide oder wie auch immer zu leisten. Das war zuvor nur im Kriegsfall nötig, Jetzt aber mussten sie das jährlich leisten und das wird dann später auch nicht mehr zurückgedreht. Das ist natürlich ziemlich gut für den König, weil er so jährliche Einnahmen hat, auf die er dann eben auch kontinuierlich bauen kann. Auch die Bauern in Jütterland, obwohl gar nicht am Aufstand beteiligt, auch die werden hierzu gezwungen und auch später dann in weiteren Jahrzehnten auch die Bauern in anderen Landesteilen. Ja, der Aufstand zeigt auch, oder zeigt Birger Jarl, dass er sehr genau gucken muss, dass er die Großen im Reich im Griff behalten muss. Dass er das Reich straff organisieren muss, um seine Herrschaft bzw. die seines Sohnes zu sichern. Und dazu bekämpft er andere Adlige, die aufmüpfig sind und die ihm gefährlich werden können. Also er wendet Gewalt an. Aber damit er auch seine Soldaten finanzieren kann, erhebt er, wie eben gerade gesehen, Steuern, die die Bauern, die Händler, die Handwerker der unterschiedlichen Regionen zahlen müssen. Und er versucht, einen besseren Zugriff auf das Reich zu bekommen. Mit dem Reich, das sind vor allen Dingen noch die drei zentralen Regionen, Svealand, Öster- und Westerjütterland gemeint, aber es dehnt sich nach und nach aus. Finnland kommt hinzu, allerdings hier nur der südliche und der westliche Teil, der Rest gehört zum Fürstentum Novgorod. Auch Dalarna kommt hinzu, Värmland und auch in den hohen Norden streckt das Reich allmählich seine Fühler aus. Nicht dazu gehören Skåne, Blekinge und Halland, die Regionen sind dänisch, und auch Bohuslän und Jämtland gehören nicht dazu, denn die sind noch Teil von Norwegen zu jener Zeit. Ja, um dieses Reich besser zu führen, braucht Birger Jarl Burgen. Und darüber ging es ja auch bereits in der letzten Episode, in der diese älteren Burgen im Zentrum standen. In den Burgen, da lebten zum Teil auch die Könige, aber in viele wurden auch Vögte platziert. Und die von hier aus, die gehorchten König waren ihm untertan und die von dieser Burg aus eben das Reich verwalteten, Steuern eintrieben, Rechtssprachen und so weiter. Diese Burgen entwickelten sich oft aus einem Kastal, auch das habe ich in der letzten Episode erzählt, einem Wehrturm, der in der Nähe von Kirchen stand. Und unter Birger Jarl und auch seinen Nachfahren werden diese Burgen ausgebaut, wie beispielsweise die Burgen in Kalmar, in Örebro oder Borgholm. Und Birger Jarl lässt auch neue Burgen anlegen. Höchstwahrscheinlich auch jene Burg auf einer kleinen Insel am Übergang der Ostsee zum See Mälaren, die später unter dem Namen Tre Kronor in die Geschichte eingehen wird. Die Burg liegt auf einer Insel, Holmen genannt. Heute nennen wir die Insel Stadsholmen, auf der zusammen mit Riddarholmen Gamlastan die Altstadt Stockholms liegt. 1252 wird Stockholm in einem Brief Birger Jarls genannt. Er ist es, der wahrscheinlich die Burg errichten ließ, daher wird er auch als der Gründer Stockholms angesehen. Also das Rathaus, das Stadshuset, das kennst du sicherlich mit der goldenen Kuppel obendrauf oder mit dem goldenen Dach auf dem Turm. Als dieses gebaut wurde, da fügte man einen goldenen Sarkophag hinzu. Hierhin sollten die Gebeine des Stadtgründers überführt werden. Doch der Vorstand des Klosters Varenheim, wo Birger Jarl begraben liegt, der weigerte sich. Der sagte, nö, die kommen nicht nach Stockholm. Und so steht der Sarkophag leer, weshalb es streng genommen auch kein Sarkophag ist, sondern ein Kenotaph. Und die Gebeine, die liegen immer noch in Varenheim. Aber man kann hier trotzdem in diesen goldenen Kenotaph gehen. Und hier wird eben an Birger Jarl erinnert. Auf Riddarholmen steht auch eine mächtige Statue, die wurde im 19. Jahrhundert errichtet, die einen kräftigen Mann mit Rüstung und Schwert zeigt. So stellte man sich damals, also im 19. Jahrhundert, Birger Jarl vor. Aber so wie die Statue sah er sicher nie aus. Selbst die Frage, ob er wirklich der Stadtgründer ist, muss mit einem dicken Fragezeichen versehen werden. Denn zum einen ist die Insel Holmen schon länger besiedelt. Und bereits 1187, also mehr als 50 Jahre vor der Erstnennung bei Birger Jarl, wird der Name Stockholm in der Visby-Chronik erwähnt. Hier heißt es, dass der Ort gegründet worden ist, weil Sigtuna 1187 zerstört worden ist und man dann einen neuen Handelsort brauchte. Holmen ist dafür mehr als ideal. Die Insel, die liegt am Übergang der Ostsee zum Mälaren und durch die Landhebung gibt es nun nur noch zwei schmale Wasserarme, die beide Gewässer, also Ostsee und Mälaren, verbinden. Und dazwischen liegt eben jene Insel Holmen. Und sowohl für den Handel mit den Städten am Mälaren oder die über den Mälaren zugänglich sind, also wie Sigtuna, Uppsala, Eskilstuna, Västerås und andere, als auch für den Schutz dieser Orte ist Holmen also perfekt. Also wer hier sitzt und diesen Zugang zum Mälaren kontrolliert, der hat natürlich viel, viel, viel Macht. und kann natürlich auch wunderbar Handel treiben. Beyeyar lässt daher hier eine erste kleine Festung anlegen, aus der später dann eben das Schloss Trekronur erwachsen wird. Dieses Schloss steht heute nicht mehr. Es wurde 1697 in einem sehr verheerenden Brand zerstört. Aber das heutige Königsschloss ist auf den Grundmauern von Trekronur aufgebaut. Und es gibt noch so einzelne kleine Mauerreste, die noch irgendwo zu finden sind. 1436 erhält dann Stockholm die Stadtprivilegien. Zu diesem Zeitpunkt ist der Ort bereits der wichtigste und größte in ganz Schweden und es leben hier ungefähr 5.000 bis 6.000 Menschen. So ganz genau weiß man das nicht. 5.000 bis 6.000 Menschen, das ist für eine Stadt in Skandinavien zu jener Zeit sehr, sehr groß. Gesamteuropäisch ist es aber nach wie vor winzig klein, wenn man sich da überlegt, wie groß die Städte damals schon in Italien oder auch Paris oder so, die waren deutlich, deutlich größer. Stockholm ist nach wie vor ein kleines Nest, aber eben in Schweden der größte Ort. Und 1634 wird dann Stockholm auch zur Hauptstadt. Also wir sehen schon, Beyeyar als Gründer der Stadt zu bezeichnen, ist durchaus schwierig und vielleicht auch ein bisschen irreführend. Schließlich gab es den Ort schon vor ihm. Und zur Stadt wurde erst nach ihm. Aber eben mit der Anlage der ersten Burg durch Beyeyar gab da er den Startschuss für den Aufstieg des Ortes zur späteren Hauptstadt. Und deswegen ist die Bedeutung, die Beyeyar für Stockholm hat, die ist unstrittig und die ist vollkommen klar. In der Erikschronik, die 1320 geschrieben wurde, da wird er aber eindeutig als Stadtgründer genannt. Hier heißt es, ich hoffe, ich kriege das richtig hin, das ist altschwedisch oder mittelalterliches Schwedisch. Beyeyar den Wiesemann Hanlot Stockholmsdort at Bygia. Also Beyeyar, der Weisemann, er ließ die Stadt von Stockholm bauen. Ja, aber nicht nur wegen des Baus der Burg hat Beyeyar große Bedeutung. Er macht noch etwas anderes, was vielleicht fast noch wichtiger ist. Er schließt Verträge mit den blühenden Hansestädten Lübeck und Hamburg. Die sind in jener Zeit schon wirklich groß geworden, haben ein großes Handelsnetz ausbauen können und mit ihnen schließt er Verträge. Eisenerz, Kupfer und Silber aus Bergslagen wird in oder über Stockholm verschifft und gelangt dann von dort weiter, beispielsweise eben mit Hilfe der Hanse, ins Heilige Römische Reich Deutsche Nation. Und auch für den Handel weiter in den Norden, also in den Botnischen Meerbusen, wird der Hafen von Stockholm zentraler Umschlagsort. Deutsche Kaufleute werden angelockt, indem ihnen das Bürgerrecht in Aussicht gestellt werden. Und sie machen, diese deutschen Kaufleute, die machen Stockholm in kurzer Zeit groß. Wenn du heute auch durch Gamlastan streifst, dann gibt es ganz, ganz viele Spuren oder deutsche Spuren im Stadtbild. Allen voran natürlich die Tyska Skjørtkan. Aber da gibt es ganz, ganz, ganz viele Orte, wo deutsche Händler, deutsche Kaufleute lebten und dann eben auch Stockholm groß gemacht haben. Lange Zeit war der Stadtrat von Stockholm zur Hälfte mit Deutschen besetzt. Und daran erkennt man, wie stark die Stellung dieser deutschen Händler und Handwerker gewesen sein musste. Und Beyeyar war es eben, der die und auch seine Nachfolger, die diesen deutschen Händler ganz gezielt anwarb letztendlich. Ja, entlang von engen Gassen wachsen zunächst Holzhäuser in die Höhe, die von einer Stadtmauer umgeben sind. Die Namen der Gassen zeugen davon, wer sich so auch wo niedergelassen hat. Seit dem 14. Jahrhundert, also schon sehr, sehr früh, sind belegt die Köpmannsgatan, also die Kaufmannsstraße. Hier lebten viele Kaufmänner und auch die Skomakergatan, die Schuhmacherstraße. Auch die ist sehr, sehr früh belegt. Und es gibt natürlich noch viele andere Straßennamen, wo man genau sieht, okay, welche Handwerker hier siedelten und lebten. Von den ersten Häusern, in denen die lebten, da steht heute aber nichts mehr. Die waren aus Holz und sind dann irgendwann niedergebrannt oder abgerissen worden. Die ältesten Überreste, die man in Gamlastan noch aus dieser frühen Zeit entdecken kann, das ist eben die Stadtmauer. Die kann oder beziehungsweise konnte im Mittelaltermuseum bewundert werden. Das ist aber, ich habe es anfangs gesagt, eben gerade geschlossen, weil es umzieht. Ob dann die alte Stadtmauer noch irgendwo zugänglich sein wird, das wird sich zeigen. Und auch die Ridderholms Kyrkan. Diese Kirche, die auf Ridderholmen steht, eine sehr, sehr schöne Kirche, da sind die ältesten Teile aus den 1280er Jahren noch erhalten. Und auch die Stor Kyrkan, also die Hauptkirche, auch die wurde in dieser Zeit errichtet, im späten 13. Jahrhundert. Und einzelne Mauerreste der ersten Kirche, die stehen auch heute noch. Das sind aber nur noch so ganz kleine Mauerreste. Ja, irgendwann werden die Holzhäuser durch Gebäude aus Stein ersetzt. Die Stadt wächst und wächst, die Straßen und Gassen werden immer enger, die Hygiene immer schlechter. So dehnt sich Stockholm nach und nach aus, zunächst nach Norr und nach Södermalm, später dann noch weiter. Aber da verlassen wir dann schon längst das Mittelalter, ist deutlich später, und wir bleiben heute im Mittelalter. Ja, Birger Jarl, der Stadtgründer oder vielleicht Stadtgründer von Stockholm, was geschieht mit ihm weiter? Ihm gelingt es, ja, seinen Sohn Waldemar als König einzusetzen, mit dem regierte er auch gemeinsam. Und Waldemar, der wird 1251 im Dom von Linköping zum König gekrönt. Aber da ist er eben erst 12 oder 13 Jahre alt, weshalb eben de facto Birger Jarl regiert. Und mit Birger Jarl und dessen Sohn Waldemar Birger schon beginnt die Ära des Herrschergeschlechts der Bjälbu-Familie. Benannt nach dem doch sehr, sehr kleinen Heimatort der Familie Bjälbu. Das liegt nicht weit von Vorstena am Vättern entfernt, sondern wirklich ein ganz, ganz, ganz kleines Nest. Birger Jarl stirbt 1266 und wird in Varnhem beigesetzt. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Da liegt er heute noch oder seine Gebeine liegen heute noch. Ja, nun beginnt erneut, was schon das 12. Jahrhundert geprägt hat. Es wird erbittert um den Thron gekämpft. Jetzt sind es aber nicht mehr zwei Herrschergeschlechter, sondern Brüder, die kämpfen. Waldemar hat nämlich mehrere Geschwister, darunter die Brüder Erik und Magnus. Erik will ebenfalls die schwedische Krone und wird dabei von seinem Bruder Magnus unterstützt. Und auch der dänische König, der mischt sich ein und stellt den aufrührerischen Brüdern Söldner zur Verfügung. In der Schlacht bei Huwa schlagen sie dann ihren Bruder Waldemar. Der flieht zusammen mit seiner Frau nach Norwegen. Es geht noch ein bisschen hin und her, bis sich irgendwann der Bruder Magnus durchsetzt und neuer König wird. Der andere Bruder Erik, der ja eigentlich König werden wollte, der ist recht kränklich und stirbt dann noch im selben Winter. Magnus, der geht in die Geschichte ein unter dem Namen Magnus Ladulus. Und Magnus Ladulus ist einer der schwedischen Könige aus dieser frühen Zeit, die heutigen Schulkindern oder zumindest manchen von ihnen noch im Begriff ist. Einer, der so seine Zeit auch ein bisschen prägte. Er stärkte Königsmacht, er organisiert das Reich noch straffer und dehnt es auch in den Norden und nach Finnland aus. Und hier führt er und auch andere dann später nach ihm, die führen regelrechte Kreuzzüge durch, um die finnischen Einwohner zu unterwerfen. Waldemar, der abgesetzte König, der kehrt später aus dem norwegischen Exil zurück. Das Ringen um die Macht geht noch ein bisschen weiter. Waldemar zieht aber den kürzeren und wird in der Burg Nyköpingshus gefangen gesetzt. Hier stirbt er 1302, da ist Magnus bereits seit über 10 Jahren tot. Und die Burg Nyköpingshus, die wird auch im weiteren Lauf sehr zentral werden. Nyköpingshus liegt in Nyköping, ein bisschen südlich von Stockholm. Und hier wird nun sehr spannende Geschichte in Form einer spannenden Geschichte geschrieben. Magnus hat 3 Söhne. Als er 1290 stirbt, also dieser Magnus Ladulus, und wahrscheinlich in der Riddarholmskyrkan in Stockholm beigesetzt wird, da wird der Älteste, Birger Magnusson, jetzt haben wir schon wieder einen Birger, das ist ein bisschen schwierig diese Zeit, die Könige heißen entweder Magnus, Birger oder Erik oder Waldemar vielleicht noch. Das macht es ein bisschen schwierig. Also jetzt kommt wieder ein Birger, der Sohn von Magnus, der wiederum der Sohn von Birger Jarl war. Dieser älteste Sohn, Birger Magnusson, der wird neuer König. Aber seine beiden jüngeren Brüder, die wollen ebenfalls an die Macht. Die Geschichte wiederholt sich also bereits eine Generation später. Gerade eben hat die Vätergeneration, die 3 Brüder haben um die Macht gekämpft. Und jetzt kämpft in der nächsten Generation wieder 3 Brüder um die Macht. Sie bekämpfen sich, sie söhnen sich aus. Und diese Aussöhnung, die soll auf dem Königshof Hotyna am Mälaren gefeiert werden. Birger empfängt seine Brüder, die heißen ja wieder Erik und Waldemar. Man ist nicht sehr kreativ, was die Namensgebung angeht. Ja, er empfängt seine Brüder mit offenen Armen und mit einem großen Fest. Dabei weiß er aber nicht, mit welchen wahren Absichten seine Brüder gekommen sind. Denn heimlich sammeln sie nachts ihre Männer und als sie alle schlafen legen, überfallen sie den König und seine Königin und nehmen sie gefangen. König Birger wird nach Nyköpingshus verschleppt und dort gefangen gesetzt. Nach dem Königshof Hotyna gehen diese Ereignisse als Hotyna-Leken in die Annalen ein. Leg ist das Spiel, vielleicht auch das Spiel um die Macht und hier ist eben das Spiel um die Macht in Hotyna gemeint. Ja, der König ist also gefangen gesetzt von seinen eigenen Brüdern und nur wenn Birger verspricht, das Reich in 3 Teile zu teilen und seinen Brüdern je einen Teil abzugeben, nur dann wird er freigelassen. 2 Jahre sitzt Birger in Haft, während sein Bruder Erik die Macht ergreift. Birger bleibt nichts anderes übrig, er willigt ein und wird 1308 aus der Haft entlassen. Iberia darf zwar dabei König jetzt bleiben, aber eben nur noch über ein Drittel des Reiches herrschen. Und das ist eigentlich schon auch ganz interessant. Von diesem Zeitpunkt ungefähr 10 Jahre, wir kommen gleich, was da in 10 Jahren später passiert, aber in dieser Zeit ist eigentlich ja, das Reich in 3 Teile geteilt. Für eine kurze Zeit, aber trotzdem. Und der König, der schwedische König, herrscht hier nur über ein Drittel des Reiches. Die 3 Brüder, die schaffen es dann, so einen einigermaßen stabilen Frieden herzustellen, bis ins Jahr 1317. Da, wahrscheinlich um die Weihnachtszeit herum, lädt König Birger seine beiden Brüder Erik und Waldemar auf die Burg, wieder mal Nyköpingshus, ein. Sie werden herzlich willkommen geheißen, es wird reichlich aufgetischt und viel, viel getrunken. Den beiden Brüdern bietet Birger einen Schlafsaal in der Burg an, doch sämtliche Soldaten in der Gefolgschaft der beiden Brüder, die werden in der Stadt Nyköping untergebracht. Es sei dort viel bequemer für sie, so sagt man ihnen. Ja, so bricht die Nacht herein, viele sind wirklich schwer betrunken, auch Erik und Waldemar wohl sehr betrunken und irgendwann torkelt der Letzte aus der Burg, das Tor wird verschlossen und verriegelt. Die beiden Brüder Waldemar und Erik gehen im Schlafsaal in der Burg schlafen. Und jetzt ist die Stunde der Rache für Birger gekommen. Er gibt den Befehl, die beiden zu verhaften. Einige seiner Männer warnen ihn, dass es doch vielleicht keine so gute Idee sei. Schließlich sind ja auch die beiden Herzöge, die herrschen ja über jeweils ein Drittel des Landes oder des Reiches, haben dort also auch eine große Gefolgschaft und die sagen, vielleicht doch nicht so eine ganz gute Idee. Aber Birger ist entschlossen, diejenigen, die ihn warnen, die lässt er verhaften. Minsni Hotyna, erinnert ihr euch an Hotyna, fragt er. Und das wird auch so seine Parole in dieser Nacht. Minsni Hotyna. Treue Männer stürmen mit Armbrüsten bewaffnet die Schlafsäle der beiden Brüder, nehmen sie gefangen und werfen sie in das Loch des Gefängnisturmes. Im Morgengrauen streifen die Soldaten des Königs durch die Stadt und setzen auch alle Soldaten der beiden Herzöge gefangen. Und als Birger seine beiden Brüder im tiefsten Gefängnisloch sieht, die Hände mit Eisen gefesselt, die Köpfe mit einem Halseisen an der Mauer festgekettet, da schlägt er vor Begeisterung seine Hände zusammen, lacht hoch und laut und schreit, Ny Horvajos Sverige ihm in Hand. Jetzt habe ich ganz Schweden wieder in meiner Hand. So zumindest erzählt es die Eriks Chronik, die allerdings sehr parteiisch und nicht zugunsten Birgers schreibt, sondern die Erik als Helden in die Geschichte einsetzt. Und hier wird auch weiter erzählt, dass Birger die Schlüssel zum Kerker im nahegelegenen Fluss versenkt. Erik und Waldemar verhungern qualvoll im Gefängnisturm von Nyköpingshus. Ja, und dieser Turm, der existiert noch heute, auch wenn ansonsten eigentlich nicht mehr viel von der damaligen Burg übrig ist. Nach dem Hotynaleken folgt damit also der 2. Akt, das Nyköpingsgästabud, das Gastmahl von Nyköping. Birger ist zunächst der Sieger im Dreikampf der Brüder, aber seine Freude währt nicht lange. Die Anhänger seiner Brüder rufen zum Aufstand, davor hatten ja auch so einige seiner Männer, also von Birgers Männer, gewarnt. Nyköpingshus wird belagert und 1318 eingenommen. Birger und seine Frau fliehen und nach mehreren Stationen erstmal in Schweden gelangen sie schließlich nach Dänemark, wo sie auch sterben. Die Anhänger der beiden getöteten Brüder, die finden auf Nyköpingshus die leiblichen Überreste der Herzöge und können sie begraben. Birger, der mittlerweile nach Dänemark geflohen ist, der hat noch einen Sohn und der ist eigentlich der Thronfolger, der wird aber gefangen genommen, nach Stockholm gebracht und dort hingerichtet. Bleibt dann nur noch einer übrig und das ist der 3-jährige Sohn des im Gefängnisturm verhungerten Herzog Eriks. Und der wird bei Murasteen, obwohl er erst 3 Jahre alt ist, 1319 zum neuen König gewählt. Und das ist Magnus Eriksson. Und damit endet dieser Bruderstreit, aus dem letztlich alle Brüder irgendwie als Verlierer hervorgehen. Sein Bruderstreit, der, ja, Shakespeare'sche Züge hat. Aber was man auch nicht übersehen darf, ist, dass dieser Konflikt oder diese ganzen Konflikte und Rangeleien um den Thron zu dem einfachen Volk wahrscheinlich herzlich egal gewesen sind. Die Bauern und Handwerker, die leben ihr Leben ganz unabhängig davon, was da die hohen Adligen so treiben oder ob sie sich wieder umbringen oder wie auch immer. Das hat für die einfache Bevölkerung eigentlich auch gar keine Auswirkung. Es sind eben noch keine Auseinandersetzungen, die so ganze Landstriche verwüsten und bei denen die Zivilbevölkerung am meisten leidet. Das kommt dann erst später. Ja, und wenn du dieser Geschichte oder auch diesen spannenden Geschichten nachgehen willst, dann kannst du es tun in Stockholm, natürlich in Gamla Stan, im dortigen Mittelaltermuseum und vor allem auch der Ridderholmskyrkan. Das Medeltiz-Museet, das Mittelaltermuseum, ist aktuell, aber ich habe es vorhin gesagt, geschlossen, weil es eben umziehen wird in das Gebäude, das bis vor kurzem noch das Nobelmuseum beherbergte. Und du kannst nach Nyköpingshus gehen, wo heute auch das Sörmlandsmuseum untergebracht ist. Hier ist auch so ein kleines Modell nachgebaut, wie so dieses Nyköpings-Gästebüt alles vonstatten ging. Ja, das war's mit der Gründung Stockholms und den spannenden Ereignissen in Nyköpingshus. Wenn dir das und auch andere Folgen gefallen und du sagst, ja, ich will diese Arbeit von Elchkuss unterstützen, dann kannst du das sehr, sehr, sehr gerne tun. Ich habe auf steady.de 4 Unterstützerpakete geschnürt. Du findest den Link in den Shownotes. Geh einfach dorthin, wähl dir ein Unterstützungspaket aus und schon bist du dabei und unterstützt Elchkuss. Ich freue mich darüber riesig. Thüssen, Thüssen, Tack. Du bekommst auch immer etwas zurück. Es gibt einige Bonusfolgen und beispielsweise ab einem bestimmten Paket auch die Nyheter från Sverige, die Nachrichten aus Schweden. Ich freue mich sehr über deine Unterstützung. Wünsche nun eine wunderschöne Woche. Ha det så bra. Vi hörs.
Elchkuss, der Podcast für Schweden.